So, lasst uns das Buch der Psalmen wieder aufschlagen. Wir kommen zu Psalm 5. Psalm 5. Das ist das Wort Gottes, Psalm 5. Dem Chorleiter zum Flöten, ein Psalm von David. Meine Worte nimm zu Ohren, Herr. Merke auf mein Seufzen, horche auf die Stimme meines Schreiens, mein König und mein Gott, denn zu dir bete ich. Herr, in der Frühe wirst du meine Stimme hören, in der Frühe rüste ich dir ein Opfer zu und spähe aus, denn du bist nicht ein Gott, der an Gottlosigkeit gefallen hat, bei dir darf ein Böser nicht weilen. Verblendete dürfen nicht vor deine Augen hintreten. Du hassest alle, die Götzendienst üben. Du lässt die Lügenredner verloren gehen. Den Mann des Blutes und des Truges verabscheut der Herr. Ich aber darf dank der Fülle deiner Gnade eingehen in dein Haus. Ich bete an zu deinem heiligen Tempel hin in der Furcht vor dir. Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit. Wegen meiner Feinde, ebne vor mir deinen Weg, denn nichts Gewisses ist in ihrem Mund, ihr Inneres ist Verderben, ein offenes Grab ist ihre Kehle, ihre Zunge glätten sie. Lass sie büßen, Gott, mögen sie fallen um ihrer Pläne willen, stoße sie hinweg wegen der Menge ihrer Vergehen, denn sie sind widerspenstig gegen dich gewesen. Doch mögen sich freuen alle, die sich bei dir bergen und jubeln alle Zeit. Du beschirmst sie, darum jauchzen in dir, die deinen Namen lieben. Denn du segnest den Gerechten, Herr, wie mit einem Schild umringst du ihn mit Huld. Himmlischer Vater, gib uns dein Wort als diese gute Nahrung, die du für uns bereitet hast, und lass uns verstehen, was du uns zu sagen hast. Lass uns verstehen, was diese Worte, wohin diese Worte uns lenken und führen sollen. Bitte öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden und dass ich in der Lage bin, deinen Christus vor unsere Augen zu halten in seiner Herrlichkeit. Amen. Wir sind, wie gesagt, zu diesem fünften Psalm gekommen. Und auch dieser fünfte Psalm, der stammt wahrscheinlich, wie die beiden davor, Psalm 3 und 4, aus derselben Notlage, in der David zu seinem Gott schreit. Er muss vor seinem Sohn Absalom fliehen, weil dieser ihn beim Volk verleumdet und den Königsthron an sich gerissen hat. Die Worte, die in diesem Psalm, die beschreiben aber nicht so sehr, was David leidet. Vielmehr geht es um den Grund seiner Hoffnung, Hilfe von Gott zu bekommen. Und von den ersten Psalmen, die wir jetzt schon angeschaut haben in diesen vergangenen Wochen, von diesen Psalmen gleicht Psalm 5 wohl am meisten dem allerersten Psalm, nämlich darin, wie er die Menschen, die auf Gott vertrauen, mit denen vergleicht, die das nicht tun. Wir sehen die Hoffnung, die die Gläubigen haben, und die Hoffnungslosigkeit derer, die Gott nicht kennen oder sich von Gott abwenden. In den Eingangsversen sehen wir, warum David sein Vertrauen auf Gott setzt. Warum setzt David sein Vertrauen auf Gott? Warum glaubt er, dass seine Gebete erhört werden und er Hilfe und Segen von Gott erhält? Es gibt zweimal eine Begründung, ein begründendes Denn. Denn in Vers 3 und in Vers 5. Denn ich bete zu dir. Oder denn zu dir bete ich. Und das zweite, denn denn du bist nicht ein Gott, der an Gottlosigkeit gefallen hat. Das sind begründende Denn für die Hoffnung, die David hat. Zuerst beginnt er: Meine Worte nimm zu Ohren her, merke auf mein Seufzen, horche auf die Stimme meines Schreiens, mein König und mein Gott, denn zu dir bete ich. Mit anderen Worten, Herr, hör mein Schreien, weil ich allein zu dir komme. Ich vertraue nur auf dich, dass du mir hilfst. Ich schaue nicht nach anderen menschlichen Möglichkeiten. Ich bekämpfe nicht die Lügenredner, die Bösen, die Gottlosen mit ihren eigenen Waffen. Ich suche Hilfe und Zuflucht nur bei dir, mein Gott. Und das ist eine wichtige Voraussetzung, um Hilfe bei Gott zu erhalten. Dass wir nicht denken, ich bekomme das schon hin, ich finde Mittel und Wege. Aus Davids Worten hier spricht Demut. Oft ist es doch so, dass wir erst in einer solchen Not erkennen, dass alle unsere Mittel und unser Selbstvertrauen nichts bringen. Die Not führt uns Gott vor Augen, dass unser Wohl und unser Heil und unsere Wiederherstellung allein von ihm abhängen. Und darum betont David das zu dir so besonders. Das zweite Denn, das wir finden, hier in diesen Versen, in Vers 5 jetzt, das zweite Denn hängt mit seiner demütigen Haltung zusammen. Er sagt, denn du bist nicht ein Gott, der an Gottlosigkeit gefallen hat. Bei dir darf ein Böser nicht weilen, nicht bleiben. Wenn wir nur diesen einen Satz lesen, dann könnten wir denken, dass David glaubt, Gott hört auf ihn, weil er nicht so ein Gottloser ist. So als würde er sagen, ich bete schließlich. Das zeigt, dass ich kein Gottloser bin und darum hörst du mich, mein Gott. Und das ist aber nicht ganz richtig. Lesen wir den Satz davor ganz genau. Herr, in der Frühe wirst du meine Stimme hören. In der Frühe rüste ich dir ein Opfer zu und spähe aus, denn du bist nicht ein Gott, der an Gottlosigkeit gefallen hat. Dieses Denn bezieht sich also nicht auf Davids eigene Frömmigkeit, sondern auf das Opfer, das er bringt. Vers 4. Er sagt, ich bringe dir ein Opfer, denn du hast kein Gefallen an Gottlosigkeit. David versteht, dass er sich Gott nur aufgrund eines Opfers nähern kann. Warum das? David ist doch ein Israelit. Die Israeliten waren doch Gottes erwähltes Volk. Er hat sie ja für sich gewollt und sie waren die Frommen der damaligen Zeit. Und David glaubt ja an Gott und er betet auch. Warum sollte er jetzt nicht in Gottes Nähe kommen können? Nicht zu den Gottlosen gezählt werden, wenn er nicht zuerst ein Opfer bringt? David war etwas bewusst, was vielen seiner Zeitgenossen fehlte. Ein Bewusstsein hatte er, das vielleicht auch vielen unter uns etwas fehlt. Er schreibt in vielen seiner Psalmen davon. Besonders deutlich zum Beispiel im Psalm 51. Meine Sünde ist stets vor mir. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Es geht ihm bei dieser Aussage, die er da macht, nicht nur um eine bestimmte Sünde, die er getan hat. Natürlich, Psalm 51 kam zustande, weil David in einer bestimmten Weise schrecklich gesündigt hat. Aber trotzdem geht es ihm nicht nur um diese eine Sünde, oder zwei waren es eher, die er getan hat, sondern er spricht von der sündigen Natur, die er von Geburt an hat, die in ihm ist. Das Gesetz mit dem Opfersystem, das Gott im Alten Testament gegeben hat, dient diesem Zweck. Die Menschen sollen erkennen, dass sie von Geburt an unrein sind und von dieser Unreinheit gereinigt werden müssen, bevor sie in Gottes Nähe überhaupt kommen können, ohne dass sie umkommen müssen. Das wurde klar gemacht durch die Reinheitsgesetze und die zugehörigen Opfergesetze und Gottesdienstgesetze. Da war überall die natürliche Unreinheit des Menschen, wurde vor Augen gemalt und alle wussten, ich brauche Reinigung. Und dafür brauchen wir die Opfer, die Gott dann angeordnet hat. Als Gott sich Mose auf dem Berg Sinai offenbarte, wo er ihm das Gesetz gab, dann sagte er, niemand, weder Mensch noch Tier, darf diesen Berg auch nur berühren, sonst stirbt er auf der Stelle. Dieses Bewusstsein, dass eine Begegnung mit Gott gefährlich ist, hast du dir das schon mal überlegt? Gott ist gefährlich. Eine Begegnung mit Gott ist gefährlich. Diese Wahrheit durchzieht die ganze Bibel. Usa, der die Bundeslade nur angefasst hat, um sie zu stützen, damit sie nicht vom Wagen in den Dreck fällt, er hat Gott in einer Weise berührt, die nicht erlaubt war für einen unreinen Menschen. Er starb auf der Stelle. Gott ist erschreckend, gefährlich. Ein beeindruckendes Beispiel, ein anderes Beispiel sehen wir bei Jesaja. Er beschreibt, wie er Gott in seiner Herrlichkeit gesehen hat, auf dem Thron. Und dann sagt er nicht, das ist eine wunderbare Erfahrung, das solltet ihr auch mal erleben. Das sagt Jesaja nicht. Jesaja sagt, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen, gesehen. Wehe mir, ich muss vergehen. Und warum ist er nicht umgekommen? Weil ein Engel ihn mit Kohle vom Opferaltar berührt hat. Und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt. So ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt, gereinigt. Jetzt konnte er Gott begegnen und musste nicht Angst haben, dass er vergeht, dass er stirbt. Und David wusste das. Wenn ich zu dem heiligen Gott kommen will, dann braucht es ein Opfer, das mich von meiner Sünde reinigt. Aber wie kann ein Tieropfer mich von der Sünde reinigen? Wie kann ein Tieropfer mich von der Sünde reinigen? Um das besser zu verstehen, müssen wir ins Neue Testament gehen. Da erfahren wir, eigentlich kann ein Tieropfer mich nicht von meinen Sünden befreien. Im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 7, da lesen wir, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Und der Hebräerbrief, der ganze Brief, befasst sich sehr ausführlich mit diesem Thema der Reinigung von der Sünde, dass eben das alte System mit den Opfern nicht wirklich Sünde wegnehmen kann. Die Opfer, so erklärt er, die Gott am Anfang angeordnet hat, waren nur Vorbilder. Sie waren Schatten, die dem Eigentlichen vorausgingen. Das eigentliche Opfer, das wirklich nun von Sünden reinigt, ist Jesus Christus, der sich selbst geopfert hat, sich selbst hingegeben hat, in den Tod des Sünders an unserer Stelle, damit wir diesen Tod nicht sterben müssen, damit wir nicht von Gott getrennt in die Hölle geworfen werden müssen. Gott hat ihn dazu bestimmt und in die Welt gesandt. So wie dem Opfertier im Alten Testament sinnbildlich ja die Sünde des Menschen aufgelegt wurde, bevor es getötet wurde oder in die Wüste gejagt wurde, so wurde Jesus die Sünde derer, die glauben, aufgelegt. Er wurde stellvertretend für diese Sünder verurteilt und hingerichtet. Ich kann jetzt als ein Sünder dieses Opfer in Anspruch nehmen, für mich. Und wenn ich auf dieses Werk Gottes schaue und darauf vertraue, dann gilt das für mich. Gott hat Jesus an meiner Stelle als Sünder behandelt, darum kann er jetzt mich als rein und gerecht behandeln. Und das tut er. Das ist Gottes Gnade. Gnade heißt, dass jemand nicht die Strafe bekommt, die er verdient hat. Und mehr noch, er bekommt auch Gutes im Überfluss, das er überhaupt nicht verdient hat. Durch Gottes Gnade können Sünder Gottes Liebe und Gemeinschaft erfahren. David sah das voraus. An vielen Stellen, und darum schreibt er hier im Psalm 5, Vers 8, ich aber darf dank der Fülle deiner Gnade eingehen in dein Haus. Ich bete an zu deinem heiligen Tempel in der Furcht vor dir. Nur wenn ich Gottes Gnade erfahre, wenn ich durch das Opfer von Jesus die Reinigung meiner Sünde erfahre, dann kann ich in Gottes Nähe kommen und zu ihm beten. Erst dann. Nun, auch wenn die Gnade Gottes hier so groß geschrieben ist, so gibt es doch in dem Psalm auch einen beachtlichen Teil, der im starken Kontrast dazu steht. David beschreibt nicht nur die Boshaftigkeit seiner gottlosen Gegner. Er beschreibt sie nicht nur, sondern er betet sogar aktiv dafür, dass sie umkommen. Und er tut das nicht nur so für sich selbst in seinem Gebet. Er hat ja diesen Psalm dem Chorleiter übergeben, damit er von der ganzen Gemeinde gesungen und gebetet wird. Also die ganze Gemeinde soll das nun so beten und so die Gottlosen verfluchen sozusagen. Darum bitten, dass sie verderben. Wenn wir glauben, und ich hoffe doch, dass wir alle das glauben, dass die ganze Bibel Gottes Wort ist, dann müssen wir das auch annehmen, dass solche Gebete von Gott gegeben wurden, damit sie von seinem Volk gebetet werden. Und das kann schwer zu verstehen sein, nicht wahr? Dass die Bibel solche Abschnitte hat, wo die Ungläubigen so niedergemacht werden. Psalm 5, hier 5 bis 7. Du bist nicht ein Gott, der an Gottlosigkeit gefallen hat. Bei dir darf ein Böser nicht weilen. Verblendete dürfen nicht vor deine Augen hintreten. Du hassest alle, die Frevel tun. Du lässt die Lügenredner verloren gehen. Den Mann des Blutes und des Truges verabscheut der Herr. Und dann Verse 10 und 11. Denn nichts Gewisses ist in ihrem Mund, ihr Inneres ist Verderben, ein offenes Grab ist ihre Kehle, ihre Zunge glätten sie, lass sie büßen, o Gott. Mögen sie fallen um ihrer Pläne willen, stoße sie hinweg wegen der Menge ihrer Vergehen, denn sie sind widerspenstig gegen dich gewesen. Stoße sie weg, stoße sie hinab ins Verderben. Lernen wir denn nicht, dass Gott alle Menschen liebt? Und hat uns Jesus nicht gelehrt, auch unsere Feinde zu lieben? Ist es vielleicht so, dass das hier Texte sind, die wohl in der Zeit des Alten Testaments für die Israeliten gültig waren, und für die neutestamentliche Gemeinde nicht mehr. Wenn das so wäre, dann müssten wir wohl auch die schönen, angenehmen und tröstlichen Worte dieses Psalms vielleicht als nicht mehr gleichgültig erklären. War ja Altes Testament. Wir können nicht einfach nur das Unangenehme herausstreichen, wegstreichen. Und wir haben ja auch bei der Erklärung des Opfers gesehen, wie das Alte und Neue Testament einen Zusammenhang haben, nicht wahr? Und genau in diesem Zusammenhang müssen wir fragen, wenn wir solche Psalmen verstehen wollen, in denen für das Verderben der Ungläubigen gebetet wird. Zuerst noch einmal kurz etwas über den Beter David. David pflegt hier eine Haltung, die im Neuen Testament von uns gefordert wird. Römer 12, Vers 19, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. David erhebt nicht von sich aus seine Hand gegen seine Gegner. Das sehen wir auch öfter mal in der Beschreibung seines Lebens, in den Berichten über sein Leben, über sein Verhalten gegenüber Saul, gegenüber Schimi und anderen. Er erhebt nicht von sich aus seine Hand gegen seinen Gegner. Er wendet sich an Gott. Er bittet Gott um Gerechtigkeit. Ich habe einmal mit einer jungen Frau diskutiert über die Bestrafung von Menschen, die Frauen und Kinder vergewaltigen und ermorden. Ich glaube, es war in dieser Zeit gerade so ein Fall aktuell. Und diese Frau hat sich sehr empört, war keine gläubige Frau. Sie sagte, sie argumentierte so, dass sie fand, die Todesstrafe ist zu milde für solche Menschen, die solche Dinge tun. Sie meinte, so jemand sollte ein Leben lang im Gefängnis gequält werden. Das wäre gerecht. Ich sagte ihr, dass das Gottes Sache ist, der auch die Todesstrafe dafür angeordnet hat, für solche Vergehen. Und Gottes Sache, der diese Menschen danach in der Ewigkeit in seinem Gericht gerecht richtet. Sie war dann nicht so zufrieden mit dieser Antwort. Aber ich denke, die Bibel zeigt uns das so. Das ist es, wofür David hier im Psalm nämlich betet. Er betet dafür, dass die Sünder ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Und das ist gut, oder nicht? Die Sünder, die Verbrecher, die müssen ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Und ich wage zu behaupten, dass wir das alle wollen. Wir wollen Gerechtigkeit. Wir wollen, dass ein Hitler, ein Stalin, ein Bin Laden, ein Vergewaltiger und Mörder, dass diese Leute ihre gerechte Strafe erhalten. Vielleicht noch mehr, wenn wir Betroffene davon sind. Auch in den kleineren Ungerechtigkeiten wollen wir das doch. Wenn jemand uns bestiehlt oder betrügt, anlügt, wenn jemand schlecht über uns herumredet, dann wollen wir Gerechtigkeit, dass Gott das ausgleicht und dass diese Menschen, wenn sie nicht aufhören, bestraft werden. Und das ist grundsätzlich auch richtig, wenn wir Strafe fordern für die, die Unrecht tun. Gott hat seine Gerechtigkeit bekannt gemacht, bis ins Kleinste sogar, und er wird dafür sorgen, dass am Ende alle Gerechtigkeit vollkommen wiederhergestellt wird. Aber diese Tatsache, die fordert auch uns ziemlich heraus, nicht wahr? Denken wir einmal daran, dass auch wir Ungerechte sind, dass auch wir gegen andere sündigen. Wir können nicht nur Gerechtigkeit verlangen für uns, wir müssen sie auch selbst leben. Wenn wir aufgrund unserer gelebten Gerechtigkeit von Gott angenommen werden wollen, dann muss unser Leben vollkommen frei von jeder Art Ungerechtigkeit sein. Jesus sagt, dass wir nicht in den Himmel kommen können, wenn unsere Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und diese Leute, die waren die Elite, die Besten in Sachen Gesetz, im Kennen des Gesetzes und wie man es halten muss. Die kannten sich aus wie niemand anders. Aber sie forderten mehr von anderen, als sie selbst halten konnten und wollten. Niemand kann Gottes Gerechtigkeit, seine Forderung nach Gerechtigkeit vollkommen erfüllen. Und David weiß das, während er sich über die Ungerechtigkeit der Gottlosen empört. Und darum bittet er Gott auch in Vers 9, Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit, leite mich in deiner Gerechtigkeit um meiner Feinde willen, ebne vor mir deinen Weg. Es ist recht, Gerechtigkeit zu fordern und das Böse als böse zu bezeichnen, aber wir müssen das auch bei uns selbst tun. David tut das immer wieder. So auch im Psalm 139, wo er auch ganz vehement das Gericht über die Gottlosen herbeiruft. Psalm 139, Vers 19 und folgende. Mögest du, o Gott, die Gottlosen töten. Ihr Blutmenschen weicht von mir, sie, die mit Hinterlist von dir reden, vergeblich die Hand gegen dich erheben. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen? Und sollte mir nicht ekeln vor denen, die gegen dich aufstehen? Mit äußerstem Hass hasse ich sie. Sie sind Feinde für mich. Und dann kommt Vers 25. Erforsche mich, Gott. Erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich auf dem ewigen Weg. Und um noch einmal die Verbindung ins Neue Testament zu machen, der Apostel Paulus zitiert aus Psalm 5, Vers 10, zusammen mit anderen Psalmversen aus anderen Psalmen, zitiert er, und er tut das, um zu zeigen, dass jeder einzelne Mensch Gottes Gerechtigkeit verletzt hat, nicht erreicht hat. Römer 3, Vers 10 bis 13. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen handeln sie trügerisch und so weiter. Da gehörst du auch dazu und ich auch. Und dann führt er seine Erklärung des Evangeliums so weiter, in Römer 3, Vers 20 und folgende. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden. Bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden ohne Verdienst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor Gott gerechtfertigt. Das heißt, Menschen, die an sich schon ungerecht sind, und das sind alle, können nicht von Gott angenommen werden, indem sie versuchen, gute Werke zu tun. Das geht nicht. Die Sünde, die wir bereits begangen haben, die wird nicht ungeschehen gemacht, wenn wir ab sofort Gutes tun. Auch wenn wir das vollkommen fertigbringen würden. Die bereits geschehene Sünde wird dadurch nicht ungeschehen gemacht. Und dazu kommt, dass unser sündiges Wesen uns immer wieder sündigen lässt. Es kommt also immer wieder Neues dazu. Wir haben keine Chance, auf dem Weg unserer guten Taten oder vermeintlich guten Taten Gottes Wohlwollen zu bekommen. Und darum betet David: Leite mich auf dem Weg deiner Gerechtigkeit. Und darum erklärt auch Paulus: Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, Gottes Gerechtigkeit aber durch den Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben, denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden ohne Verdienst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Es gibt Gottes Gerechtigkeit geschenkt. Für alle, die glauben. Glaubst du, dass du ein ungerechter Sünder bist? Glaubst du, dass du dieselbe Strafe wie alle Ungerechten verdient hast, weil du Gottes Gesetz nicht in allem erfüllt hast? Dann glaube auch an Jesus Christus, der diese Strafe Gottes auf sich genommen hat. Er war als einziger vollkommen gerecht. Und darum konnte er stellvertretend für die Sünder Gottes Opferlamm sein. Er wurde stellvertretend für dich geopfert. Das gilt für dich, wenn du an ihn glaubst und ihn als deinen Herrn und Heiland annimmst. Das hat David vorausgesehen. Wir haben nicht mehr die Zeit, alle die Abschnitte anzusehen, wo David über den kommenden Erlöser prophezeit. Das sind unzählige. Aber hier am Ende des Psalms, Psalms 5, beschreibt er die Hoffnung und die Freude, die die erfahren, die durch Jesus erlöst wurden. Verse 12 und 13: Doch mögen sich freuen alle, die sich bei dir bergen und jubeln alle Zeit, du beschirmst sie. Darum frohlocken sie in dir, die deinen Namen lieben. Denn du segnest den Gerechten, Herr, wie mit einem Schild, umringst du ihn mit Huld. Gott beschirmt die, die sich bei ihm bergen, die bei ihm Rettung suchen. Rettung vor den Feinden, ja, sicher auch. Die größere Rettung, die wir brauchen, ist die Rettung vor unserer eigenen Ungerechtigkeit. David schreibt: Du segnest den Gerechten. Aber wir wissen aus dem Neuen Testament, da ist kein Gerechter, nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, alle sind untauglich geworden, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Aber wir können als gerecht erklärt werden, gerecht gesprochen werden, wenn wir die Gerechtigkeit Christi geschenkt bekommen. Und das geschieht durch den Glauben an Jesus, den Erlöser. Das bezeugen die Apostel immer und immer wieder. Römer 3, Vers 22, Gottes Gerechtigkeit aber durch den Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Apostelgeschichte 4, Vers 12, es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist dem Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. 1. Johannes 5, Vers 11 und folgende, und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Das ist die Hoffnung Davids. Schon Davids Hoffnung war das. Auch er hat gehofft auf den Erlöser, der kommen wird aus seiner Perspektive. Aus unserer ist er gekommen. Das ist darum auch unsere Hoffnung, wenn wir glauben. Gott sei Lob und Dank für dieses wunderbare Geschenk seiner Gnade. Amen. Lasst uns